So, wir machen weiter in unserer Jüngerschaftsreihe, Teil 2. Letzte Woche haben wir gestartet mit Teil 1 und ich nehme euch zu Beginn meiner Predigt in einen kurzen Recap mit rein. Wir schauen mal die Folien durch. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, gehen mal gerne eins weiter, dass Jüngerschaft ein zentraler Wert von Gemeinde ist. Ich habe darüber gesprochen, dass es Evangelisation und Jüngerschaft gibt, dass das zwei Säulen sind, die für uns als Gemeinde ganz, ganz grundlegend wichtig sind und nicht nur für uns als Andreas-Gemeinde, sondern ich bin überzeugt, Gemeinde weltweit ist aufgerufen, evangelistisch und jüngerschaftlich zu sein. Und dann sind wir eingestiegen in drei Punkte, die ich euch mitgebracht hatte. Auch die sehen wir hier einmal. Der Auftrag der Gemeinde ist es eben, Jünger zu machen, gemäß Matthäus 28, der Missionsbefehl. Jüngerschaft ist ganzheitlich und der letzte Punkt, Jüngerschaft ist ein Prozess. Da hatte ich diesen Vers mitgebracht, dass wir unterwegs sind, dass Paulus auch sagt, ich bin noch nicht am Ziel, ich bin unterwegs. Wir sind alle miteinander auf dem Weg dahin, Jesus ähnlicher zu werden. Genau, und heute möchte ich da ansetzen und möchte mit diesem Prozess weitermachen und euch ein bisschen mit reinnehmen, was es heißt, auf dem Prozess der Jüngerschaft unterwegs zu sein. Wo ist vielleicht so ein Startpunkt? Dieses erste Jahr, von dem ich schon gesprochen habe, im Thema Jüngerschaft. Aber bevor wir da einsteigen, gibt es einen Teil, den ich vorwegnehmen möchte, eine Frage. Und die lautet, wie wird man eigentlich jünger? Wir hatten gerade das schöne Beispiel von Joscha. Joscha, du hast eine Tischlerausbildung gemacht, ne? Okay, nehmen wir Joscha. Joscha kommt von der Schule, hat sein Abi gemacht, ist fertig, hat ein Zeugnis bekommen, wo irgendwie drin steht, keine Ahnung, wie dein Abi-Zeugnis war, ist auch egal. Das hat er da, steht da und überlegt, was mache ich jetzt? Okay, ich könnte Tischler werden. Was muss jetzt passieren, damit aus Joscha, dem Abiturienten, der sein Zeugnis hat, ein Tischler wird?
Ausbildung.
Ausbildung? Haut mal ruhig raus, was euch einfällt. Gerne, super, perfekt, genau. Du kennst dich aus. Gibt es noch irgendwas, was euch einfällt, was wichtig ist? Berufung, oh ja, das ist auch wichtig. Begabung. Richtig cool. Ein Meister, es braucht einen Meister, genau, der ihn anleitet. Ohne Meister gibt es keine Ausbildung. Wahrscheinlich hat es bei dir auch einen Meister gegeben, der gesagt hat, hey, das ist das Ding, so musst du es machen. Genau, richtig cool. Wir gehen mal eine Folie weiter und da habe ich es mal aufgemalt. Es braucht, um vom Joscha Abiturienten zum Joscha Tischler zu werden, ganz klar, Kompetenzen. Das habe ich mal aufgeschrieben, es braucht Kompetenzen. Es muss passieren, dass Joscha in dieser Zeit, wo er zum Tischler wird, irgendetwas erlernt, was ihn dazu befähigt, Tischler zu sein. Ja, also wenn ihr gleich rüber ins Café geht, schaut gerne mal den schönen Tresen an. Wir haben hier noch einen Tischler bei uns in den Reihen. Stefan hat ganz fleißig gearbeitet. Auch er hat eine Ausbildung gemacht und er hat die Kompetenz erworben, diesen Tresen da drüben so herzustellen zum Beispiel, wie er das getan hat. Also wenn ich mir das angucke, ich bin fasziniert. Ich könnte auf Gärung sägen. Genau, dicker Applaus. Ganz ehrlich, wenn ihr mir eine Gärungssäge in die Hand gibt und ich soll irgendwelche Kanten schneiden oder eine Handkreissäge, lasst es lieber, ich säge mir alle möglichen Gliedmaßen ab, das wäre nicht gut. Dafür gibt es Leute, die haben Kompetenzen erworben, ja, die haben wirklich Kompetenzen erworben und können das. Gerd wird seinen Leuten in seiner Firma auch Kompetenzen vermitteln, damit die Elektriker sind und so weiter. Ihr versteht das Prinzip. Also, wir brauchen, um etwas zu erreichen, auf jeden Fall auch neben dem, was ihr genannt habt, Kompetenzen. Jetzt fragen wir uns aber ja im Moment hier heute Morgen, was braucht es, um jünger zu werden? Also um Jesus nachzufolgen, um diesen Begriff mal zu definieren und zu schauen, was Jesus damit meinen könnte. Und da gehen wir mal auf die nächste Folie, weil es gibt einen gewaltigen Unterschied. Wenn wir jünger werden wollen, braucht es aus meiner Sicht nicht in erster Linie Kompetenzen, sondern es braucht den Eintritt in eine Beziehung. Wenn wir jünger werden wollen und jünger machen wollen, dann müssen wir, wenn wir jünger werden wollen, in eine Beziehung eintreten. Und wenn wir jünger machen wollen als Gemeinde, müssen wir oder dürfen wir dafür sorgen, dass Menschen den kennenlernen, der der Meister ist, der derjenige ist, dem wir als Jünger Jesu nachfolgen. Und wir können den Menschen diesen Jesus zeigen. Und dann kann es mit viel Gnade passieren, dass die Menschen in eine Beziehung zu ihm eintreten und ihn kennenlernen. Das ist Jüngerschaft. Jünger machen, jünger werden. Und was ganz interessant ist, wenn ich jetzt nochmal an die Ausbildung zurückdenke, also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie das bei dir war, Joscha, dein Meister, der hat dich eine Zeit lang begleitet, du hast wahrscheinlich auch zu ihm aufgeschaut, weil er dir ein paar Sachen vermittelt hat, Aber irgendwann nach den 3 Jahren sagst du, okay, meine Ausbildungszeit ist vorbei, der Meister hat vielleicht neue Gesellen, die er anlernt, ich bin jetzt da raus. Das ist ja auch anders. Wir wollen ja eine dauerhafte Beziehung eintreten als Jünger. Das heißt, dieser Meister, den wir in Jesus haben, ist was komplett anderes wie das, was wir kennen. Wir haben einen Meister, dem wir nachfolgen wollen, dem wir gehorsam sein wollen. Und jetzt wollen wir mal gucken, das ist der nächste Punkt, Eintritt in eine Beziehung, wie so eine Beziehung aussieht. Und das möchte ich mit euch anschauen, weil es ganz wichtig ist, wir können nicht in den Jüngerschaftsprozess, den ich euch gleich zeigen möchte, reinstolpern, ohne zu wissen, wie diese, bitte mal bei der Folie bleiben, die brauchen wir noch nicht, das kommt später, genau. Wir können nicht in die Jüngerschaftsprozess, in den Prozess einsteigen, reinstolpern, ohne zu wissen, was diese Beziehung ausmacht. Ja, das ist die Grundlage. Ich muss wissen, Jüngerschaft ist Eintritt in eine Beziehung. Welche Beziehung denn? Ja, Beziehung zu meinen Eltern, Beziehung zu irgendwem, keine Ahnung. Wir müssen gucken, Beziehung zu Jesus. Wie sieht die aus? Und dafür habe ich einen Flipchart mitgebracht und habe mir überlegt, wir arbeiten das mal ein bisschen gemeinsam anhand der Bibel und machen ein kurzes Quiz. Quiz ist immer gut, mag ich zumindest immer sehr. Man lockert auch ein bisschen auf. Genau. Und zwar habe ich eine Bibelstelle mitgebracht, die ich finde, die diese Beziehung, in die wir eintreten sollen als Jünger Jesu, sehr gut beschreibt. Jesus sagt in Johannes 15, ab Vers 14, ihr seid meine Freunde. Und jetzt bin ich mal gespannt, ob ihr es wisst. Ich nenne euch nicht mehr, wer hat es gesagt? Lauter? Knechte, genau. Ich nenne euch nicht mehr Knechte oder Sklaven, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, genau. Weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Das heißt also, wir haben irgendwie so Begriffe von, ich fange mal hier oben an, Freund, haben wir gehört. Dann hatten wir auch gerade einen Begriff Sklave. Ich nenne euch nicht mehr länger Sklave. Und was wir ja anschauen wollen, was wir lernen wollen, ist eben der Begriff Jünger. Das sind die 3 Dinge, die wir uns anschauen. Und ich habe hier mal 3 Kategorien aufgemalt. Und jetzt kommt das Quiz. Ich werde euch jetzt fragen, wenn ihr daran denkt an eine Freundschaft, wenn ihr daran denkt, dass ihr Jünger seid und wenn ihr daran denkt, dass ihr Sklave seid, wo fühlt ihr euch wohl? Wo schlägt euer Herz? Und ihr sagt, ja, da fühle ich mich wohl. Wo fühlt ihr euch frei, dass ihr sagt, ja, da ist Freiheit? Und wo gibt es vielleicht auch eine Gehorsamspflicht? Fangen wir mal an und ihr denkt jetzt mal an eine Freundschaft, die ihr habt, an einen guten Freund. Was würdet ihr sagen, wie fühlt ihr euch? Fühlt ihr euch richtig wohl in einer Freundschaft? Ja. Mal die Hände hoch, wer sich wohl fühlt. Genau, sehr viele Hände, richtig cool. Wenn ihr an Jüngerschaft denkt oder an jemandes jünger zu sein, was meint ihr da? Fühlt ihr euch da so richtig wohl? Da mal die Hände hoch, wer sich so richtig wohl fühlt. Boah, das sind schon ein paar weniger Hände. Da mache ich mal so einen etwas neutralen Smiley hin. Und wenn ihr jetzt an eine Sklavenbeziehung denkt, fühlt ihr euch da so richtig wohl? Schlägt da euer Herz? Okay, sehe ich keine Hände mehr, können wir wohl ein X hinmachen. Bei einer Freundschaft, fühlt ihr euch da so richtig frei und blüht auf und könnt da glücklich sein? Was meint ihr? Wer dafür ist, mal die Hände hoch. Das sind wieder einige Hände, ne? Freundschaft, ich kenne auch viele Freundschaften, wo ich mich richtig frei fühle, wo ich mich richtig gut fühle. Jetzt wieder dieses Ding, ihr folgt jemand nach, ihr seid jünger von jemand, ist da ganz viel Freiheit, fühlt ihr euch da super frei und da war eine Hand, okay, so ein paar Hände kommen hoch, ganz zaghaft, aber ja, da hinten Ludger auch, genau. Also auch wieder so ein bisschen neutraler gehalten, ne? Okay, und jetzt natürlich die Frage in der Sklavenbeziehung, fühlt ihr euch da frei? Da brauchen wir gar nicht drüber reden, das schließt sich gegenseitig aus. Okay, der letzte Punkt. Gibt es in einer richtig guten Freundschaft eine Gehorsamspflicht? Wer das glaubt, hebt mal die Hände. Oh, das sind so ein paar. Okay, in einer richtig guten Freundschaft gibt es eine Gehorsamspflicht. Gut. Ich habe für mich diese Frage erstmal beantwortet an meine Freundschaft, die ich gedacht habe, nee, also eine Freundschaft, wo ich eine Gehorsamspflicht habe, kenne ich jetzt so gerade eigentlich keinen, dass mir einer sagt, was ich zu tun habe. Also ich habe es für mich mit einem X beantwortet, dann mache ich aber mal, weil ein paar Hände da waren, ein X mit einem Kreis, also so ein bisschen. Bei Jüngerschaft, wenn wir einem Lehrer nachfolgen oder jemandem nachfolgen, was meint ihr, gibt es da eine Gehorsamspflicht? Ja, da sind schon deutlich mehr Hände, da machen wir schon mal einen Haken dran, auch mit einem Kreis vielleicht noch drum, weil es nicht alle waren. Und bei der Sklavenbeziehung, klar, ne, das ist Gehorsamspflicht pur, brauchen wir gar nicht drüber reden. Okay. Jetzt haben wir hier vorne drei Beziehungsbilder aufgemalt und lesen, dass Jesus sagt, ich nenne euch nicht mehr Sklaven, ich habe euch Freunde genannt. Und jetzt gibt es dieses Ding von Jüngerschaft in der Mitte. Und ich möchte euch anhand dieser Grafik, an dem, was wir gerade erarbeitet haben, ein bisschen zeigen, was Jüngerschaft nämlich ist. Jüngerschaft ist der Ort, wo wir uns bei Jesus an seinem Herz richtig wohlfühlen sollen, wo wir auftanken dürfen, wo wir bei ihm alles kriegen, was wir brauchen. Jüngerschaft soll der Ort sein, wo wir frei sind. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. So, das ist die Bibelstelle, Jüngerschaft. Ja, bei Jesus sind wir frei. Das ist absolute Freiheit. Okay, und Gehorsamspflicht, muss ich euch heute Morgen auch sagen, ist bei Jesus inklusive, ist mit drin. Ganz ehrlich, wenn wir über Jüngerschaft reden, es ist eine Beziehung zu Jesus, die wir haben, wo er uns sagen darf, was abgeht. Das ist mega wichtig und das dürfen wir nicht vergessen, das müssen wir reinnehmen. Und deswegen, ihr Lieben, ich brauche die andere Farbe, ist mein Bild von dieser Beziehung, in die wir eintreten sollen, die hier. Die jüngerschaftliche Beziehung, so ist Jesus zu uns. Und wisst ihr, in diesem Beziehungsgeflecht gibt es so zwei Punkte, die uns immer wieder gerne passieren und in denen wir stehen und die spannend sind. Ich male das mal mit einem Pfeil auf. Wir neigen nämlich dazu, abzudriften. Sowohl in die Richtung, als auch in die Richtung, wenn wir über Jüngerschaft reden. Kennt ihr das vielleicht? Sklavische Gottesbeziehung, Gesetzlichkeit, wo dir jemand sagt, wenn du nicht, dann wird. Und Gott wird, wenn du nicht das und das. Und du hast eine absolute Gehorsamspflicht. Und diese Gehorsamspflicht steht auf einmal hier oben. Und diese Freiheit und diese Liebe, die in der Jüngerschaft gedacht war, driftet ab in diese sklavische Freiheit. Es kann aber auch passieren, dass wir in die andere Richtung abdriften. Ich habe bekannte Freunde von mir, hey, Jesus ist mein Best Buddy, ich kann mit ihm alles machen und es ist so cool, mit Jesus unterwegs zu sein. Wenn ich ihn brauche, hole ich ihn raus. Ach, und das mit der Gehorsamspflicht, da machen wir so einen Kringel drum, das ist okay. Es gibt ein paar Themen, die er mir sagt, aber hey, ich habe mein Leben ganz gut im Griff und ist ganz easy. Meint ihr, damit werden wir dem gerecht, der Gott ist? Der Gott des Alten Testamentes ist, der so heilig ist, dass Mose vom Dornbusch die Schuhe ausziehen musste? Ich glaube, da können wir auch runterfallen. Und deswegen möchte ich dafür werben in dieser Jüngerschaftsserie, dass wir diese Mitte uns anschauen, dass wir diese Beziehung anschauen und da eintreten wollen, dass wir sagen, Jesus liebt uns, er führt uns in die Freiheit. Und weil das so ist, sind wir bereit, auf ihn zu hören und wollen unser Leben nach ihm ausrichten, wollen jünger werden von diesem Jesus. Ich glaube, ihr habt es verstanden, das Prinzip. Ich räume es mal wieder auf Seite. Ganz wichtiges Prinzip. Übrigens, die Dinge, die ich hier heute Morgen teile mit euch, das muss ich dabei sagen, ist immer wichtig, habe ich mir zum Teil nicht alle selber ausgedacht. Die sind ein bisschen kopiert und geklaut, aber mit freundlicher Genehmigung. Ich kann euch gern, wenn ihr mich im Café gleich ansprecht, mal sagen, wo ihr diese Ideen findet. Ich habe sie für mich ein bisschen weiter ausgearbeitet, ausgebaut. Wir hatten dieses Jahr auf der Echt im Mühlheimer Verband in Süddeutschland einen ganz tollen Referenten aus der Schweiz, der das mitgebracht hat, dieses Thema, und da hat es mich inspiriert und deswegen bringe ich euch das jetzt mit. Ganz wichtig. Okay, wir gehen eine Folie weiter. Und jetzt können wir nämlich zu diesem Prozess kommen. Das heißt, ihr habt bitte klar, wenn ich jetzt von diesem Jüngerschaftsprozess rede, geht es immer um diese Mitte, ja, um dieses Ding, dass wir jünger werden wollen in dieser Form. Nicht als sklavische Beziehung und nicht als zu lockere Beziehung, sondern so sind wir unterwegs. Okay, dieser geistliche Prozess in Jüngerschaft hinein hat für mich 3 Ja's. Deswegen ist heute das erste Ja dran. Das erste Ja ist, ich wende mich hin zu Jesus, ich sage Ja zu Jesus als mein Retter und werde ein Geretteter. Ich stehe vielleicht so entscheidungsmäßig vor dem Kreuz und irgendwann kommt Jesus und sagt, hey, willst du das mal ausprobieren? Willst du diesen Weg gehen? Und ich darf mich entscheiden und werde gerettet. Das zweite Ja ist hingeben. Ich werde ein Hingegebener. Ich gebe mich Jesus hin und sage, hey, so wie Joscha es eben im Interview gesagt hat, dieses spannende Gebet, was du gebetet hast, Jesus, alle meine Bereiche in meinem Leben, okay, hier, go for it, ich gebe es dir und du kannst machen, was du möchtest. Ich bin ein Nachfolger, ich höre dir zu. Und das dritte Ja ist hingehen. Ich lasse mich rufen, ich höre meinen Auftrag und ich gehe los. Durch das, was Jesus mir gesagt hat, fange ich an, in die Welt hinauszugehen und den Menschen davon zu erzählen. Und heute Morgen, wie gesagt, ihr Lieben, wollen wir uns mit dem ersten Jahr ein bisschen näher beschäftigen. Wir gehen mal eins weiter und wollen uns dieses erste Jahr mal angucken. Und jetzt darfst du in dieser Zeit, wo ich das erzähle, einfach mal, so wie ich Joscha heute Morgen gefragt habe, immer wieder in deinen Gedanken ein bisschen drüber nachdenken, wie war das denn bei mir? Wo habe ich diesen Jesus vielleicht zum ersten Mal kennengelernt? Oder habe ich ihn überhaupt schon mal zum ersten Mal kennengelernt? Stehe ich vielleicht heute Morgen an einer ganz anderen Stelle und bin froh, wenn ich ihn wirklich heute Morgen mal höre und das erste Mal kennenlerne? Wir sehen hier vier Menschen vor dem Kreuz. Der erste, ihr Lieben, ist ein bisschen abgewandt. Der denkt vielleicht so, okay, ich will mit Jesus gar nichts zu tun haben. Der rennt vielleicht durch die Welt, hat es schon mal irgendwo gehört, dass es Jesus gibt, aber ist so wirklich ganz weg. Der zweite, das seht ihr, hat sich schon rumgedreht, der ist vielleicht interessiert, hat irgendwo von Jesus gehört und sagt, ich bin wirklich dran, ich möchte ein bisschen was wissen, ist vielleicht so, informiert sich im Internet ein bisschen anonym, noch ein bisschen vorsichtig. Dann der dritte, den wir sehen, hat schon ein Fragezeichen, der ist fragend, der ist ganz konkret mit Fragen unterwegs. Wenn du ihm begegnest, so einem Menschen, dem Fragenden, dann kannst du ihn ansprechen und er wird dir schon Fragen stellen, wird sagen, hey, wie ist das mit diesem Jesus, mit dem du da unterwegs bist, erklär mir das mal. Das Prinzip ist irgendwie alles komisch, ich habe es nicht verstanden, erzähl mir mal das und das und das. Und der vierte, den wir sehen, das ist der Entscheidungsbereite. Der steht vor dem Kreuz und hat sehr viel gehört, hat sehr viel verstanden und steht da eigentlich und wartet darauf, dass jemand ihn anspricht und sagt, hey, weißt du was, du hast es doch kapiert. Lass uns zusammen beten und lass uns in diese Beziehung eintreten. Ich mache das schon, ich nehme dich mit auf den Weg. Komm, wir beten gemeinsam und du gibst dein Leben Jesus. Das ist dieser Moment. Über diesen Moment am Kreuz möchte ich auch kurz mit euch sprechen, der Moment der Bekehrung. Der Moment, wo wir Jesus unser Leben geben, denn das ist ja schließlich das erste Jahr, von dem ich spreche. Und das ist der Moment, wo ich erkenne, ich brauche einen Retter. Und da möchte ich mal bewusst die Frage stellen heute Morgen, sind wir uns dessen noch bewusst, dass dieses erste Jahr überhaupt wichtig ist? Weil ich glaube, wenn wir uns auf den weiteren Weg machen, die nächsten Wochen das anzugucken mit der Jüngerschaft und nicht kapiert haben, dass es wichtig ist, Jesus als Retter anzuerkennen, dann brauchen wir gar nicht über Jüngerschaft weiterreden. Und ich glaube, da haben wir in der heutigen Zeit echt ein Problem, weil dieses Wort Retter würde ja bedeuten, dass ich es nicht selber in der Hand habe. Also Retter heißt ja, ich muss von irgendjemand vor irgendetwas gerettet werden. Also ich bin irgendwie in der Position, wo ich jemand bin, der gerettet werden muss. Warum reden wir davon? Das ist doch sperrig, das passt doch nicht. Wir brauchen keinen Retter. Wir haben alles, wir können alles, wir wissen alles. Und was wir nicht haben, können oder wissen, das kaufen wir, beziehungsweise wir lesen es im Internet nach. Ich möchte dagegen halten und sagen, die Bibel sagt uns im Römerbrief 3, also drittes Kapitel Römerbrief, Verse 22 bis 25 folgendes: Gottes Gerechtigkeit ist eine Gerechtigkeit, deren Grundlage der Glauben an Jesus Christus ist und die allen zugute kommt. Das ist erstmal super. Also die allen zugute kommt, die glauben. Und es macht keinen Unterschied, ob jemand Jude oder nicht Jude ist, denn, und jetzt kommt's, alle haben gesündigt und in ihrem Leben kommt die Herrlichkeit Gottes nicht mehr zum Ausdruck. Und dass sie für gerecht erklärt werden, beruht alleine auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ihn hat Gott vor den Augen aller Welt zum Sühneopfer gemacht. Durch sein Blut, das er vergossen hat, ist die Sühne geschehen und durch den Glauben kommt sie uns zugute. Römerbrief. Das ist eine Botschaft, die ist vielleicht nicht einfach und die hört man nicht gerne. Also, dass man von hier vorne sagt so, hey, da ist Sünde in unserem Leben, da sind Themen, die schieflaufen. Aber, ihr Lieben, es ist die Realität. Wir leben in einer gefallenen Welt und Jesus möchte uns in dieser gefallenen Welt begegnen und eine Beziehung zu uns aufbauen. Und wir dürfen ihm begegnen und er möchte uns retten. Der Begriff Retter, dass Jesus Retter ist, den haben wir uns auch nicht selber ausgedacht, den können wir in der Bibel überall finden. Was sagt Jesus über sich selbst? Lukas 19, 10, der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Was haben die Engel den Hirten gesagt, ihr Lieben? Euch ist heute der Heiland geboren. Schaut euch das Wort Heiland an, im Urtext, griechischer Begriff, Soter oder Sote, das heißt der Erlöser, der Retter. Das heißt, auch im Neuen Testament finden wir bei Lukas das Wort Retter, Erlöser. Deswegen aus meiner Sicht ganz klar, der erste Schritt in die Jüngerschaft ist die Hinwendung zu Jesus als Retter. Menschen nehmen Jesus persönlich an und werden dadurch zu Gottes Kindern. Und oft ist dieser Entscheid eben dieses ganz bewusste erste Jahr. Und das ist oft ein Annäherungsschritt. Wir haben es eben von Joscha gehört, so über, es war seine Lebensgeschichte. Irgendwann hat er Jesus kennengelernt. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Vielleicht waren es auch mehrere Schritte, ein Annäherungsprozess, ein Weg. Manchmal gibt es auch Geschichten, die wir hören von Menschen, da bricht Jesus sofort ins Leben rein und sagt, bam, und hier bin ich. Und sie kehren um und sagen, wow, krass, ich habe Jesus erlebt, von jetzt auf gleich. Ganz, ganz spannend und bei jedem von uns unterschiedlich, wenn ich euch heute Morgen fragen würde. Was ich auch sehr interessant finde, ist die Frage nach dem Motiv, wenn ich an dieser Stelle stehe. Warum entscheiden sich Menschen, warum entscheidest du dich, warum hast du dich dafür entschieden, Jesus nachzufolgen? Wisst ihr, so wie ich es früher erlebt habe in meiner Geschichte, in meiner Vergangenheit, ich bin oft aufgrund meiner Prägung auf dieser rechten Seite gewesen, auf dieser sklavischen Gottesbeziehung. Und mein Motiv, mich das erste Mal für Gott zu entscheiden, war wirklich Angst. Es war wirklich Angst. Und es klingt total banal, aber es war so, durch meine Prägung, meine Erziehung, die ich mitbekommen habe, bitte nicht falsch verstehen, das war nicht alles schlecht, habe ich teilweise die Angst gehabt, hey, wenn ich mein Leben Jesus nicht gebe, dann wird irgendwas passieren, dann werde ich nicht gerettet, dann komme ich nicht in den Himmel, dann passieren Dinge. Und mein erstes Motiv, mich zu entscheiden, war tatsächlich Angst. Ich weiß nicht, was dein Motiv war. Denk mal drüber nach. Ich erlebe es auf jeden Fall so in meinen 5 Jahren, wo ich jetzt hier im hauptamtlichen Dienst bin, in besonderer Weise nach der Corona-Zeit, aber auch schon vorher, dass sich dieses Motiv ändert. Und ich erlebe ganz stark bei vielen Menschen ein Motiv nicht der Angst, sondern der Not. Wir leben in einer Gesellschaft, wo ganz viele Nöte sind. Und Menschen, die zu mir kommen, mit denen ich Gespräche führen darf, die ich kennenlerne, teilen ganz viel von ihren Nöten. Und ich glaube, ein Motiv heute, wenn wir darüber nachdenken, warum wendest du dich zu Jesus hin, ist auch das Motiv der Not. Not, die meist psychosozialer Natur ist, gescheiterte Paarbeziehungen, Enttäuschung, Krisen in der Lebensmitte, Einsamkeit, Isolation, Krankheit. Und was lesen wir in Matthäus 11, Vers 28? Kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Dieser Jesus, der sagt, ich kenne das alles. Ich kenne das alles. Ich habe das alles durchlitten für dich. Und deswegen lade ich dich ein, komm zu mir und lass uns das erleben, was es heißt, nicht aus Angst heraus oder aus einer billigen Gnade heraus zu leben, sondern weil ich dich errettet habe, darfst du mein Jünger sein und mir nachfolgen. Und ich möchte dir zeigen, was ich für Perspektiven in deinem Leben habe. Angst muss nicht mehr sein, Isolation muss nicht mehr sein, psychologische Probleme müssen nicht mehr sein. Ich bin für dich da und ich werde dich heilen und ich werde dir helfen. Und wisst ihr, das größte Privileg, was man miterleben darf, das kann ich euch aus meinem Leben teilen, ist, wenn Menschen sich für Jesus entscheiden. Das gehört irgendwie zu den emotionalsten Momenten, die man so erleben kann. Wenn Menschen sich bewusst für einen Retter entscheiden, ist das vergleichbar mit einer Geburt. Also ich habe das schon mal hier vorne erzählt. Ich habe 4 Kinder. Die Geburt meiner 4 Kinder, würde ich jetzt, Stand jetzt immer noch behaupten, sind die emotionalsten Momente meines Lebens. So viele Gefühle, wie ich in diesen Momenten hatte, als meine Kinder geboren wurden, hatte ich noch nie. Also ich habe geweint, geheult, ich war glücklich, ich war fröhlich, ich war, keine Ahnung. Also das war richtig emotional. Und diese Entscheidung hier am Kreuz, wenn ein Mensch dahin wechselt, dass er die Arme hebt, ja, und dass er sagt, ich will ein Leben mit Jesus führen. Ja, das ist mal mindestens ansatzweise genauso emotional. Ich fühle das, wenn ich Menschen habe vor mir stehe, die merken, ey, das, was ich bisher hatte, das will ich hinter mir lassen und ich will das Leben mit Jesus. Ja, dann merke ich in mir drin wirklich so, wow, das ist eine Power und ich habe das Privileg, diesen Menschen dabei zu begleiten. Ich darf quasi ein Geburtshelfer sein für diesen Menschen, um ihn in diesen ersten Schritt der Jüngerschaft zu führen. Und was passiert da? Es entsteht tiefer Frieden. Es entsteht eine Freude, deswegen diese hochgerissenen Arme. Ganz oft bei Neubekehrten, vielleicht kennt ihr das, könnt ihr wirklich das so beobachten, die laufen noch wochenlang mit strahlendem Gesicht durch die Gegend. Sie sind einfach happy, sie wollen dranbleiben, sie wollen Bibel lesen, das Interesse an Jesus ist da. Und das ist etwas, was wir fördern dürfen, was wir unbedingt fördern sollten, denn das ist der erste Schritt, ihr Lieben, in Jüngerschaft. Ich darf die Musiker schon mal nach vorne bitten, denn ich komme jetzt langsam zum Schluss, zu meinem letzten Teil und möchte mit euch noch was teilen. Und zwar das Fazit für heute, 2 Fragen, die ich mitgebracht habe, die sich aus dem Ganzen, was ich gerade erzählt habe, ergeben. Und die erste Frage richtet sich an uns als Gemeinde und die zweite Frage richtet sich an dich persönlich. Und damit möchte ich so ein bisschen auf die Zielgerade einbiegen. Und zwar die Frage, was heißt das für uns als Gemeinde? Wir gehen mal eins weiter. Philipper 3, Vers 12 habe ich euch letzte Woche mitgegeben als Vers für den Prozess der Jüngerschaft. Ich jage danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus ergriffen worden bin. Wir als Gemeinde haben in unserem Missionssatz, in dem, was wir sind, als erstes stehen, ergriffen von der Liebe Jesu und der Kraft Gottes. Wir wollen ergriffene Gemeinde sein. Und dann ist die Frage, führen wir Menschen in eine Beziehung mit Jesus, damit sie sich für ihn entscheiden? Denn ihr Lieben, das ist doch das, was wir tun sollen. Wir sollen Menschen in diese Beziehung führen. Und ich habe eben davon gesprochen, was passieren muss, damit Joscha oder irgendwie die anderen, die hier sind, das werden, was sie sind. Ne? Tischler, Meister und so weiter, da braucht es Kompetenzen. Stellt euch mal vor, wir würden anfangen mit Kompetenzen und würden sagen, wir führen nicht die Menschen in diese Beziehung, sondern wir sammeln Kompetenzen. Dann sind wir ganz schnell auf der anderen Seite. Hast du genug Bibel gelesen? Hast du genug gebetet? Führst du ein Leben, was genauso ist, wie Gott sich gedacht hat? Bist du schon an dem Punkt? Und wie lustig ist das, wenn ich das erzähle? Weil wir sind auf dem Weg der Jüngerschaft. Und wir sagen, wir wollen unterwegs sein, Jesus ähnlicher zu werden. Und fragen uns, wenn Menschen zu uns kommen, ist das richtig? Ist das richtig? Ist das richtig? Passt das? Kannst du zu uns gehören? Ich finde es spannend. Also ich würde eher dafür zu plädieren, dass wir sagen, wir sind offen. Und Menschen kommen hier hin und wir sind eine Gemeinde, wie ich das neulich auch schon gesagt habe, von nicht perfekten Menschen, die aber auf dem Weg sind, die sich auf den Weg machen wollen, diesen Jesus ähnlicher zu werden und diesen Jesus zu entdecken, der uns in diese Freiheit führen will. Und deswegen, ihr Lieben, kann es nichts anderes geben, wenn wir als Gemeinde unterwegs sind. Ich mache das mal sinnbildlich. Wir kommen in die Gemeinde morgens rein und sehen Menschen, die hier sind. Und ich sage, hey Thomas, wie geht's dir heute Morgen? Und Thomas erzählt mir was und dann sage ich, hey, du hast ein Problem, können wir dafür beten? Und dann stellen wir uns zusammen und wir beten miteinander. Und ich sehe den Nächsten, der freut sich und ist glücklich. Und ich gehe zu ihm und sage, hey, du strahlst so, geht's dir heute gut? Und dann können wir zusammen ein Dankgebet, ein Freudegebet darüber sprechen. Ja, das ist, so sollen wir als Gemeinde unterwegs sein, dass wir Dinge miteinander teilen. Und wenn neue Menschen da sind, die Jesus noch nicht kennen, auf diese Art und Weise Menschen zu Jesus führen, damit sie das erleben, dass wir eben nicht ein Ort sind, wo etwas passieren muss, damit wir Gnade bekommen, sondern dass die Gnade Gottes hier spürbar wird. Das wünsche ich mir für uns als Gemeinde. Und für deinen persönlichen Weg, die zweite Frage, die ich mit habe, das kannst du jetzt im nächsten Lied mal ganz bewusst für dich vielleicht in der Stille auch ein bisschen beantworten. Habe ich ein Ja zu Jesus als meinem Retter gefunden? Bin ich mir bewusst, dass ich Rettung brauche? Kann ich da Ja zu sagen oder ist das noch sperrig? Muss ich da vielleicht mal drüber nachdenken und im Zweifel vielleicht sogar mit jemand reden und sagen, okay, ich brauche das wirklich. Ich muss das noch tiefer verstehen. Und trete ich bewusst immer wieder in diese Beziehung mit diesem Jesus ein, der sagt, ich will dein Leben wirklich heil machen. Denk da gerne mal drüber nach. Wie schon vergangene Woche werde ich etwas vorbereiten, was ihr als Kleingruppen und Zweierschaften unter der Woche vertiefen könnt zu dem Thema. Schaut mal, dass ihr euch vielleicht Zeit nehmt. Das ist eine richtig coole Sache, die ich mit euch teilen werde. Erzählt euch in euren kleinen Gruppen mal davon, wie ihr Jesus kennengelernt habt. Nehmt das Interview von Joscha heute Morgen als Vorbild. Teilt es mal miteinander. Eure Jesus-Love-Stories, ja, wenn ihr so miteinander unterwegs seid. Wo gab es Momente in meinem Leben, da habe ich diesen Jesus erlebt. Das sind so Dinge, die dürft ihr unter der Woche miteinander mal ausprobieren. Und dann schon eine ganz herzliche Einladung für nächsten Sonntag. Da wird es dann um das Thema gehen, das zweite Jahr. Kann ich Jesus als Herr meines Lebens anerkennen? Okay. Ihr Lieben, vielen Dank und lasst euch auf das Lied ein.